gleich am Anfang der Ausstellung, ein durch Stellwände abgetrennter Bereich. Auf jeder Stellwand ein riesiger Buchstabe, S-P-E-E-R, Speer. Schon hier wird die These der Ausstellung deutlich. Albert Speer, eine Marke, ein Konstrukt. Dann tritt man ein in diesen Raum im Raum.
Damals konnte ich in der unmittelbaren Nähe Hitlers vieles sehen und vieles hören, was mir hätte bedenklich erscheinen müssen.
Albert Speers Lebenstonband. Man wird berieselt von Tönen und Bildern wie von einem Werbefilm. Ein attraktiver Mann, sympathisch, der überlegt und nachdenklich spricht, einsichtig, verantwortungsvoll, der sich mit klaren Worten distanziert von Hitlers Verbrechen und von sich selbst.
Ich hätte die Pflicht gehabt, Hitler unmittelbar zur Rede zu stellen und zu fragen, was dort vor sich geht. Ich habe nichts dergleichen getan.
Das hört man sich am Anfang an und taucht erstmal ein in diese Geschichten, die der Mann erzählt. Und es bleibt dann aber nicht dabei.
Sagt Alexander Schmidt, der Kurator der Ausstellung.
20, 30 Jahre in der Bundesrepublik blieb es dabei. Und dann entfernt man sich von ihm. Man hört ihn noch, aber man hört ihm nicht mehr zu und hört auch andere Meinungen. Und das ist, glaube ich, der wichtige Ansatz der Ausstellung.
Andere Meinungen, wie zum Beispiel die von Bertrand Perz.
Die Geschichte der Konzentrationslager, vor allen Dingen ab Kriegsbeginn, ist ohne die Rolle von Speer gar nicht zu denken.
Man sitzt an einem Tisch dem Historiker Bertrand Perz quasi gegenüber. Der ist im Video auf einem Bildschirm zu sehen. Perz hat im Zuge seiner Forschungen zu nationalsozialistischen Konzentrationslagern im Militärhistorischen Archiv Prag ein Dokument entdeckt. Einen Erweiterungsplan für das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Abgestimmt war dieser Plan zwischen der SS und Albert Speer. Dabei hatte Speer stets behauptet, von Auschwitz habe er eigentlich nie direkt gehört.
Speer genehmigt, wie es im Protokoll dieser Sitzung heißt, im vollen Umfang den Ausbau von Auschwitz-Birkenau, das heißt die Errichtung nicht nur von vielen Baracken, sondern auch von 4 Krematorien inklusive der Gaskammern und Leichenkeller.
An 9 sogenannte Expertentische kann man sich in der Ausstellung setzen und hier Dokumente mit Erkenntnissen zu Albert Speer einsehen. 6 Forschende erzählen im O-Ton. Auch mit dabei die Politikwissenschaftlerin Isabel Trommer. Sie hat über die Rezeption Speers in der Bundesrepublik promoviert.
Ich würde am Ende sagen, dass in der Figur Speers sich die zentralen Rechtfertigungen, die es damals in Deutschland gab, gebündelt haben. Dass sich das Speerbild gewandelt hat, das dauerte im Grunde bis 1981, als Speer dann verstarb.
Dennoch hielt sich das Bild von Speer als dem sogenannten guten Nazi bis in die 2000er Jahre hinein. Denn von Anfang an war Speers PR-Maschinerie höchst effizient und funktionierte nicht zuletzt deshalb, weil so viele daran mitgewirkt haben.
Und da handelt es sich nicht nur um Auslassungen und Beschönigungen, sondern wirklich um dreiste Lügenkonstrukte. Und ja, die deutsche Gesellschaft hat das akzeptiert, hat dem geglaubt. Wahrscheinlich, weil es auch ja einer eigenen Entlastung sozusagen entgegengekommen ist. Und nach dem Motto, wenn einer wie Albert Speer nichts gewusst hatte, dann konnten wir ja eigentlich auch nichts wissen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.